Die Prozession tauchte unter den Bäumen auf, kaum 50 Schritt von Herrn Fogg und seinen Begleitern entfernt. An ihrer Spitze gingen die Priester. Sie trugen eine hohe Kopfbedeckung und goldbestickte, lange Gewänder. Sie waren von Männern, Frauen und Kindern umgeben, die einen religiösen Singsang hören ließen, der von den Schlägen der Tamtams und von Zimbeln begleitet wurde. Hinter ihnen, auf einem Karren mit großen Rädern, kam eine abscheuliche Statue in Sicht. Sie hatte 4 Arme, einen dunkelroten Leib, große wilde Augen, wirres Haar, eine weit heraushängende Zunge und Lippen, die von Henna und Betelnuss verfärbt waren. Um ihren Hals hing eine Kette aus Totenschädeln, um ihre Hüften ein Gürtel aus abgeschlagenen Händen. »Die Göttin Kali«, murmelte Sir Francis, »die Göttin der Liebe und des Todes.« Um die Statue herum wanden und drehten sich alte Fakire mit ockerfarbenen Streifen bemalt. Sie hatten sich kreuzartige Schnitte zugefügt, aus denen das Blut tropfte. Hinter ihnen gingen einige Brahmanen in der ganzen Pracht ihrer orientalischen Gewänder. Sie zogen eine sehr hellhäutige, junge Frau mit sich, die sich kaum auf den Beinen halten konnte. Ihr Kopf, ihr Hals, ihre Schultern, ihre Ohren, ihre Arme, ihre Hände, ihre Zehen waren über und über mit Ketten, Armbändern, Ohrringen und Ringen behängt. Eine goldbestickte Tunika und darüber ein Hauch aus Musselin umhüllten ihre Gestalt. Auf diese junge Frau folgte eine Sänfte von Wächtern getragen, die mit Säbeln und Pistolen bewaffnet waren. Sie trugen den Leichnam eines alten Mannes, der so reich geschmückt war, dass man in dem Toten sofort einen Maharaja erkannte. »Ein Sutte«, sagte der General traurig und wandte sich dem Parsen zu. Der legte den Finger auf den Mund. Phileas Fogg fragte, »Was ist ein Sutte?« »Ein Sutte, Herr Fogg«, antwortete der General, »ist ein Menschenopfer, aber ein freiwilliges. Diese Frau, die Sie gesehen haben, wird morgen früh bei Anbruch der Dämmerung verbrannt.« »Und dieser Leichnam?« »Ist er Ihres Gatten, eines unabhängigen Fürsten des Bundelkant.« »Diese Barbaren«, rief Passepartout, »mein Gott, die arme Frau, verbrannt zu werden!« »Ja, verbrannt. Und wenn sie sich nicht opferte«, erklärte Sir Francis, »dann würde ihre Familie sie ins absolute Elend stoßen und sie würde in irgendeiner Ecke verrecken wie ein Hund.« »Nicht alle diese Opfer sind freiwillig«, warf der Mahut ein. »Dieses hier zum Beispiel ist es nicht. Ihre Geschichte kennt hier jeder.« »Aber die Unglückliche schien gar keinen Widerstand zu leisten«, meinte Sir Francis, »weil man sie mit dem Rauch von Hanf und Opium betäubt hat. Sie wird zur Pagode von Pillaji gebracht, 2 Meilen von hier. Dort wird sie die Nacht verbringen und die Stunde ihres Opfertodes erwarten. Und wenn wir diese Frau nun retten? Ich habe noch 12 Stunden Vorsprung, die könnte ich dazu verwenden«, sagte Herr Fogg und wandte sich dabei an Sir Francis Cromarty. »Aber Sie haben ja ein Herz.« »Manchmal«, antwortete Herr Fogg, »wenn die Zeit es erlaubt.« Es war ein kühnes und schwieriges Unterfangen, vielleicht sogar undurchführbar. Doch Herr Fogg zögerte nicht und hatte in Sir Francis einen entschlossenen Verbündeten. Und Passepartout war sowieso zu allem bereit, denn dieses Vorhaben seines Herrn überwältigte ihn. Der tapfere Parse berichtete, die junge Frau, deren Schönheit berühmt sei, entstamme einer reichen Kaufmannsfamilie in Bombay. Sie habe eine rein europäische Erziehung genossen und ihr Name sei Aouda. Nachdem ihre Eltern gestorben waren, wurde sie gegen ihren Willen mit diesem alten Maharaja von Bundelkant verheiratet. 3 Monate später war sie Witwe. Sie kannte das Schicksal, das sie erwartete, und floh, doch man ergriff sie und die Familie ihres Mannes, die ein Interesse an ihrem Tod hatte, verurteilte sie zu dieser Folterqual, von der es wohl kein Entrinnen mehr geben würde. Eine 30 Minuten darauf, nachdem der Mahut den Elefanten in Richtung Pagode von Pillaji gelenkt hatte, wo das Opfer gefangen gehalten wurde, machten sie in einem Gebüsch Halt, das ungefähr 500 Schritt entfernt war. Wie sollte man zu der Unglücklichen vordringen? Nur eines stand fest, was immer sie auch tun würden, es musste heute Nacht geschehen, denn danach würde es zu spät sein. Lautlos schlich der Parse durch das Unterholz voran, gefolgt von Herrn Fogg, Sir Francis und Passepartout. Nach ungefähr 10 Minuten gelangten sie ans Ufer eines kleinen Flusses und erblickten dort im Schein von Fackeln einen Scheiterhaufen, errichtet aus kostbarem Sandelholz und mit kostbarem Duftöl getränkt. Auf diesem Scheiterhaufen ruhte der einbalsamierte Leichnam des Maharadschas, der zur gleichen Zeit verbrannt werden würde wie die Witwe. 100 Schritt weiter war die Pagode zu sehen. »Kommen Sie«, sagte der Mahut leise und glitt lautlos durchs hohe Gras. Inzwischen wurde die Stille nur noch vom Säuseln des Windes unterbrochen. Kurz darauf kamen sie zu einer von Fackeln erhellten Lichtung, die übersät war von schlafenden Männern, Frauen und Kindern. Auf der anderen Seite, zwischen hohen Bäumen, erhob sich der Tempel von Pillaji. Und zur großen Enttäuschung des Parsen wurde er von Fackeln beleuchtet. Bewaffnete Wächter umringten ihn. Man musste davon ausgehen, dass innen die Priester aufpassten. »Also können wir heute Nacht nur noch von hier verschwinden?«, fragte der General. »Wir können nur noch verschwinden«, bestätigte der Mahut. »Wartet«, sagte Herr Fogg. »Es reicht, wenn ich morgen kurz vor Mittag in Allahabad bin.« »Aber worauf hoffen Sie?«, fragte Sir Francis. »In einigen Stunden wird es Tag. Und dann das Glück, das uns bisher nicht hold war, kann sich im letzten Moment noch einstellen.« Der Parse bestand darauf, alle in Deckung zu bringen und führte sie wieder auf die andere Seite der Lichtung, wo sie die Schlafenden im Auge hatten. Inzwischen verfolgte Passepartout, der auf dem dicken Ast eines Baumes saß, eine Idee, die ihm plötzlich durch den Kopf geschossen war. »Es ist vielleicht die einzige Chance«, dachte er sich. Aber er behielt seine Gedanken für sich und schmiegte sich wie eine Schlange in die Astgabel. Die Stunden verrannen, und dann verkündete ein winziger heller Streifen am Horizont den kommenden Tag. Plötzlich kam Leben in die Menschenmenge. Trommeln wirbelten, der Gesang und das Geschrei begannen von Neuem. Die Türen der Pagode öffneten sich. Im Schein der Fackeln konnten Herr Fogg und Sir Francis das Opfer sehen, das von zwei Priestern nach draußen gezerrt wurde. Sir Francis schlug das Herz bis zum Hals. Krampfhaft ergriff er die Hand von Herrn Fogg und spürte, dass dieser ein offenes Messer umklammert hielt. Gerade wurde das völlig teilnahmslose Opfer neben den Leichnam seines Gatten gelegt. Eine Fackel wurde an den Scheiterhaufen gehalten, der sofort in hellen Flammen aufging. Sir Francis und der Parse hielten Phileas Fogg zurück, der Anstalten machte, sich auf den Scheiterhaufen zu stürzen. Gerade stieß er beide von sich, als plötzlich ein Entsetzensschrei ertönte. Von Grauen erfasst, warfen die Menschen sich zu Boden. War denn der alte Maharadscha nicht tot, dass er sich jetzt einem Gespenst gleich aufrichtete? Die junge Frau auf seine Arme nahm und durch die wohlriechenden Rauchschwaden vom Scheiterhaufen stieg? Niemand wagte es, den Kopf zu heben und dieses Wunder näher zu betrachten. Das leblose Opfer schien für die kräftigen Arme, die es trugen, keine Last zu sein. Herr Fogg und Sir Francis waren wie vom Donner gerührt. Der Parse hielt den Kopf gesenkt und Passepartout war sicherlich ebenso verblüfft. Jetzt näherte sich dieser Wiederauferstandene dem Platz, an dem Herr Fogg und Sir Francis standen, der einen knappen Befehl äußerte: »Nichts wie weg hier!« Passepartout war es, der im Schutz des dichten Rauches zum Scheiterhaufen gekrochen war und unter Ausnutzung der immer noch herrschenden Dunkelheit die junge Frau ihrem sicheren Tod entrissen hatte. Unmittelbar darauf waren sie im Wald verschwunden und der Elefant verfiel in Trab. Ein furchtbares Geschrei erhob sich. Der Hut von Herrn Fogg wurde von einer Kugel durchlöchert. Daraus schlossen sie, dass ihre List entdeckt worden war. Auf dem Scheiterhaufen brannte inzwischen der Leichnam des alten Maharadschas. Die Priester, die sich von ihrem Entsetzen erholt und begriffen hatten, dass gerade ihr Opfer entführt wurde, stürzten hinter unseren Freunden her. Aber die waren schon weit genug weg, sodass die Pfeile und die Kugeln sie nicht mehr treffen konnten. Eine Stunde danach lachte Passepartout immer noch über seinen gelungenen Streich. Sir Francis Cromarty hatte dem unerschrockenen Burschen die Hand geschüttelt. »Gut gemacht«, hatte Herr Fogg gesagt, was bei ihm einem höchsten Lob gleichkam. Passepartout jedoch meinte, die Ehre gebühre seinem Herrn. Er habe schließlich nur eine verrückte Idee gehabt. Und bei dem Gedanken daran, dass er, der ehemalige Turnlehrer und Feuerwehrmann, für einen Augenblick in die Rolle eines einbalsamierten Maharadschas geschlüpft war, musste er erneut lachen. Die junge Frau indessen hatte von all dem nichts bemerkt und ruhte in Decken eingehüllt in einem der Tragekörbe. Um 7 Uhr machten sie Halt. Die junge Frau war immer noch völlig apathisch. Der Parse flößte ihr Wasser mit ein wenig Brandy ein aber ihr Zustand würde sicher noch eine Weile anhalten. Der General, der die Wirkung des Inhalierens von Hanfdämpfen kannte, machte sich deswegen auch keine Sorgen. Etwas ganz anderes beschäftigte ihn. Wenn Frau Aouda in Indien bliebe, erklärte er Phileas Fogg, würde sie unvermeidlich wieder in die Hände ihrer Peiniger fallen. Diese Teufel seien über den ganzen Subkontinent verstreut und würden ihr Opfer, ungeachtet der englischen Polizei, überall finden, ob dies nun in Madras, Bombay oder Kalkutta sei. Er werde dem Rechnung tragen und entsprechend handeln, entgegnete Herr Fogg. Gegen 10 Uhr kam Allahabad in Sicht. Von dort brauchte der Zug noch einen Tag und eine Nacht bis Kalkutta. Phileas Fogg hatte also genügend Zeit, um das Schiff nach Hongkong zu erreichen, das am 25. zu Mittag ablegen sollte. Man brachte die junge Frau in einem Zimmer am Bahnhof unter. Passepartout erhielt den Auftrag, einige Dinge wie Toilettenartikel, Gewand, Tuch, Pelze, was er fand, für sie zu kaufen, wobei er so viel Geld ausgeben durfte, wie er wollte. Er suchte vergeblich nach schönen Geschäften, denn die Stadt war schon längst nicht mehr das blühende Handels- und Industriezentrum, das sie einmal gewesen war. Schließlich fand er das Nötigste bei einem alten Trödler. Er kaufte ein Kleid aus kariertem Schottenstoff, einen weiten Mantel und einen prächtigen Pelzkragen, für den er ohne weiteres 75 Pfund bezahlte. Dann zog er triumphierend zum Bahnhof zurück. Frau Aouda kam nach und nach wieder zu sich, und in ihre schönen Augen kehrte langsam Leben zurück. Sie sprach ein sehr reines Englisch, und der Mahut hatte nicht übertrieben, als er erklärte, man könne sie für eine Europäerin halten. Unterdessen rückte die Abfahrt des Zuges immer näher. Der Parse wartete. Herr Fogg bezahlte ihm den ausgemachten Preis und keinen Heller mehr. »Parse«, sagte Herr Fogg daraufhin zu dem Mahut, »du hast mir gut und aufopfernd gedient. Deine normalen Dienste habe ich dir entgolten, nicht aber den Einsatz deines Lebens. Möchtest du den Elefanten haben? Er gehört dir.«
»Aber der ist ein Vermögen wert«, rief der Parse mit leuchtenden Augen.
»Nehme ihn«, sagte Herr Fogg, »und selbst dann werde ich noch in deiner Schuld stehen.« Wenige Minuten später saßen Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty und Passepartout in einem bequemen Zugabteil, dessen schönsten Platz sie Frau Aouda überlassen hatten, und dampften mit höchster Geschwindigkeit nach Benares. Während dieser Fahrt kehrte die junge Frau vollends ins Leben zurück. Wer beschreibt ihr Erstaunen, als sie sich in europäischer Kleidung, in der Gesellschaft ihr gänzlich unbekannter Menschen, in einem Zugabteil wiederfand? Der General erklärte ihr die ganze Geschichte. Er betonte Herrn Foggs Opferbereitschaft, der keine Sekunde gezögert habe, sein Leben für sie aufs Spiel zu setzen, und berichtete dann in bewegten Worten vom glücklichen Ausgang des Abenteuers durch Passepartouts verwegenen Einfall. Frau Aouda dankte ihren Rettern mehr durch Tränen als durch Worte. Ihre schönen Augen drückten das aus, was ihre Lippen nicht zu sagen vermochten. Dann erinnerte sie sich plötzlich an all das Erlebte und wurde von Entsetzen geschüttelt, das von dem Gedanken, welche Gefahren diese indische Landschaft noch für sie barg, gesteigert wurde. Phileas Fogg verstand, was in ihr vorging. Um sie zu beruhigen, bot er ihr knapp und kühl an, sie bis nach Hongkong mitzunehmen, wo sie so lange bleiben könne, bis Gras über die ganze Angelegenheit gewachsen wäre. Frau Aouda, die in Hongkong einen Verwandten hatte, nahm das Angebot dankend an. Sir Francis Cromarty war in Benares am Ziel seiner Reise angelangt. Er verabschiedete sich von Phileas Fogg und wünschte ihm viel Erfolg. Herr Fogg berührte flüchtig die Finger des Generals. Frau Aouda war herzlicher. Niemals würde sie vergessen, was Sir Francis für sie getan habe. Passepartout wurde die Ehre zuteil, den festen Händedruck eines Generals zu empfangen. Nach Benares folgte die Eisenbahn eine Zeit lang dem Flussbett des Ganges im Staat Bihar. Schließlich brach die Nacht herein, und unter dem Gebrüll der Tiger und Bären und dem Heulen der Wölfe, die vor der Lokomotive flüchteten, raste der Zug auf Kalkutta zu, wo er um 7 Uhr früh eintraf. Das Schiff nach Hongkong würde nicht vor Mittag die Anker lichten. Bis zur Weiterreise blieben Phileas Fogg noch 5 Stunden. Sein Zeitplan sah vor, dass er 23 Tage nach seiner Abreise von London, also am 25. Oktober, in der indischen Hauptstadt eintreffen musste. Der Zug fuhr in den Bahnhof ein. Passepartout stieg aus. Ihm folgte Phileas Fogg, der seiner jungen Begleiterin beim Aussteigen half. Er wollte Frau Aouda sofort zum Schiff bringen, um sie keiner unnötigen Gefahr auszusetzen. Als er das Bahnhofsgebäude verließ, trat ein Polizist auf ihn zu. »Herr Phileas Fogg?« »Ja.« »Ist dieser Mann Ihr Diener?« »Ja. Bitte folgen Sie mir beide.« Herr Fogg zeigte sich in keiner Weise überrascht. Der Mann war ein Hüter des Gesetzes. Und das Gesetz ist einem Engländer heilig. Passepartout als Franzose wollte Einwände erheben, doch der Polizist berührte ihn mit seinem Knüppel und Phileas Fogg hieß ihn schweigen. Er bat lediglich um die Erlaubnis, dass die junge Dame sie begleiten dürfe, was ihm gestattet wurde. Der Polizist führte sie zu einem Gebäude, dem man ansah, dass es kein Wohnhaus war. Der Polizist führte seine Gefangenen, denn so konnte man sie tatsächlich nennen, in einen Raum mit vergitterten Fenstern. »Um 8.30 Uhr werden Sie dem Richter Obadjah vorgeführt.« Damit schloss er die Tür und ging. Um 8.30 Uhr kehrte der Polizist zurück und geleitete die drei in einen Nebenraum. Das war ein öffentlicher Gerichtssaal, in dem sich bereits viele Menschen befanden. Herr Fogg, Frau Aouda und Passepartout setzten sich auf eine Bank gegenüber dem Pult von Richter und Gerichtsschreiber. Ein großer, dicker Mann betrat den Saal. Das war der Richter Obadjah. Er nahm seine Perücke vom Nagel und setzte sie auf.
»Erster Fall, bitte«,
sagte er. Dann fasste er sich an den Kopf.
»Ach, das ist ja gar nicht meine Perücke.«
»Mit Verlaub, Herr Obadjah, das ist meine«, sagte der Schreiber Oysterpuff.
Sie tauschten die Perücken aus und der Richter rief erneut den ersten Fall auf.
»Phileas Fogg«, sagte der Schreiber.
»Hier«,
sagte Herr Fogg.
»Passepartout?«
»Auch hier.«
»Gut. Angeklagte, seit 2 Tagen wurde jeder Zug aus Bombay abgepasst, um sie festzunehmen. Führt die Kläger herein.«
3 Priester betraten den Saal. »Da sind sie«, murmelte Passepartout. »Da sind die Schüfte, die unsere junge Dame verbrennen wollten.« Die Priester traten vor den Richtertisch. Und der Schreiber las mit lauter Stimme die Anklage gegen Phileas Fogg und seinen Diener wegen Gotteslästerung und Schändung eines Heiligtums vor.
»Haben Sie verstanden?« fragte der Richter Herrn Fogg.
»Jawohl«, sagte dieser, schaute auf seine Uhr und fügte hinzu, »und ich bekenne mich schuldig.«
»Aha! Sie bekennen sich schuldig!«
»Ja, und ich erwarte, dass diese 3 Priester sich gleichzeitig ihres geplanten Verbrechens bei der Pagode von Pillaji schuldig bekennen.« Die Priester schauten sich entgeistert an.
»Jawohl«, schrie Passepartout, »wo sie ihre Opfer verbrennen wollten.«
»Wieso, Opfer und verbrennen? Mitten in Bombay?« fragte der Richter.
»Bombay«, rief Passepartout. »Natürlich, wir reden hier nicht von Pillaji, sondern von der Pagode auf dem Malabar-Hügel in Bombay.«
»Und als Beweis«, fügte der Schreiber hinzu, »haben wir hier die Schuhe des Übeltäters.«
»Meine Schuhe«,
jubelte Passepartout. Man kann sich vorstellen, in welche Verwirrung Herr und Diener gestürzt wurden, die beide überhaupt nicht mehr an den Vorfall in der Pagode von Bombay gedacht hatten. Und jetzt standen sie deswegen in Kalkutta vor Gericht.